ich noch nicht. Das letzte Mal war es, glaube ich, vor 2 Jahren. Wird ganz schön gewachsen, war noch in den alten Räumen. Also ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin in der Gemeinde in Erlangen, also die Schwestergemeinde hier von der FBG Nürnberg. Und ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam Gottes Wort anschauen können. Ich möchte gern zum Anfang noch beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken für diesen Tag. Danken für die Zeit, die wir haben, jetzt dein Wort anzuschauen und ja, deinen Sohn anzuschauen, Vater, der hier auf dieser Erde gelebt hat und schuldlos gelebt hat, der für uns gestorben ist, Herr, und der uns erkauft hat und den wir nachfolgen dürfen. Vater, dein Wort ist heilig. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, nicht im Weg zu stehen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, verändert zu werden, Herr. Ich bitte um Veränderung in mir und in jedem Zuhörer, damit du geehrt wirst, Herr. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Vielleicht seid ihr durch irgendwelche Häuserschluchten in Nürnberg gefahren. Vielleicht irgendwie ähnlich wie ich. Wir sind über das Knoblauchsland gekommen und ich fahre da eigentlich immer ganz gern durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, gerade ist Erntezeit, Herbst, ne? Ich schaue dann immer gern zu. Überall ist der Kohlrabi, der jetzt langsam abgeerntet wird. Die Zucchini-Erntezeit ist schon ein bisschen rum. Die Zwiebel steht, der Lauch steht. Mich fasziniert es immer. Ich mache auch ganz gern daheim so ein bisschen Gartenarbeit und wenn es dann ums Aussäen geht, bin ich meistens schon viel zu früh dran. Dieses Jahr war es ein bisschen durchwachsen, meine Ernte. Ich habe das jetzt mal schon mal beendet, weil ich habe dann irgendwie, da ging einiges schief. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir macht es trotzdem Spaß. Und am meisten fasziniert mich immer noch so, wie so ein Same aufgeht. Ich meine, als Landwirt, als normaler Mensch, wie ich auch, da geht man einfach hin und sagt, okay, der Same, den lege ich in die Erde, dann gebe ich ein bisschen Wasser drauf und dann geht er auf. Bringt eine Pflanze hervor, die weiß, wie sie die Sonne findet, die weiß, wo sie Nährstoffe findet und die bringt dann Frucht. Das ist doch ganz einfach. Na, ich bin ein bisschen Biologe, also mein Job ist, ich habe Biologie studiert, das heißt, ich frage da manchmal ein bisschen weiter, warum passiert das eigentlich? Warum geht so eine Pflanze auf? Woher weiß so ein Sämling, wenn ich ihn unter die Erde lege, dass er nach oben wachsen soll und nicht nach unten? Wie findet so ein Same die Sonne? Wie findet er Nährstoffe? Wie findet er Wasser? Wenn man sich das so ein bisschen genauer anguckt, solche Samen sind richtige Wunderwerke. Ja? Also wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt, Samen können unterscheiden, ob der Frost schon da war oder noch nicht, damit sie erst im nächsten Jahr aufgehen und nicht schon vor dem richtigen Winter. Samen können, die Sämlinge, wenn sie keimen, können sie Schwerkraft messen. Das nennt man dann Gravitropismus. Ja, die haben so Stärkekörner und die können sich ausrichten und damit weiß der Same, auch wenn er kein Licht sieht, wo oben ist, also wo er hinwachsen sollte und wo er die Wurzel hinausbilden soll. Das habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen, wenn ihr Bäume seht, die irgendwie gekippt sind an einem Berghang und die dann so einen Bogen wachsen. Das können Pflanzen auch, das nennt man dann Phototropismus. Also sie können sich ausrichten nach der Sonne. Wo ist am meisten Licht, wo ich am meisten Energie kriegen kann? Sie können auch mit ihren Wurzeln nach Nährstoffen suchen, die Wurzeln dorthin ausstrecken, wo das Wasser ist. Sie können um Steine herumwachsen und die Nährstoffe finden. Nennt man dann Chemotropismus. Ja, es gibt viele. Und der mich am meisten beeindruckt, das ist das, was unter anderem, glaube ich, sogar die Sonnenblume kann. Die kann sogar mit ihrem Kopf der Sonne folgen, dem Lauf der Sonne, um möglichst immer die Sonne einzufangen. Also, wenn ich so einen Samen in die Erde lege und der nachher zu einer Pflanze wird und irgendwann mal Frucht bringt, dann ist da einiges passiert vorher, damit es so weit gekommen ist. Also so eine Pflanze muss immer wieder neue Entscheidungen treffen, die darüber entscheiden, ob es Frucht bringen wird oder ob es am Ende keine Frucht bringen wird. Und all das leistet so eine Obi-Pflanze für 2 Euro einfach so aufgrund dieses ausgeklügelten und brillanten Programms, das in sie hineingelegt ist. Mit all dem überwindet sie Hindernisse und führt dann zur Frucht. Über das kann ich als Biologe immer mal wieder staunen. Aber warum erzähle ich das alles? Danke. Auch wir als Kinder Gottes haben so eine höchste Berufung. Ich glaube, wenn ihr das Wort Frucht gehört habt, habt ihr direkt die Assoziation gehabt, hey, auch ich als Kind Gottes bin berufen, Frucht zu bringen. Wenn du Gottes Kind bist, das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, der gestorben ist für die Sünde, deine persönliche Sünde, und der auferstanden ist, dann bist du berufen, Frucht zu bringen, gute Frucht zu bringen und es zu deiner höchsten Bestimmung zu machen, sagt die Bibel. Johannes 15, Vers 8 steht, dadurch wird der Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gute Frucht verherrlicht Gott und damit ist gute Frucht das Kostbarste, was du in deinem Leben, was dein Leben hervorbringen kann. Denn wir sind geschaffen worden, um Gott zu verherrlichen. Es ist das Wichtigste überhaupt. So denken wir heute oft nicht mehr. Also in der Gesellschaft schon gar nicht. Und auch ich merke, ich denke da oft ganz anders. Ich war recht überrascht, wie vor 100 Jahren selbst vielleicht nicht gläubige Philosophen gedacht haben. Und die das noch ganz anders vor Augen hatten, dass es um mehr geht in der Welt als nur erfolgreich sein vielleicht oder irgendwie seinen Namen möglichst lange im Gedächtnis zu halten der Menschen. Vor 100 Jahren hat es jemand mal so ausgedrückt, hat gesagt, die sittlichen Werte sind unter allen Werten die größten. Was in einem Akt echten Verzeihens, in einem großmütigen Verzicht, in einer glühenden, selbstlosen Liebe wirklich wird und uns aufleuchtet, das ist größer, bedeutsamer und wichtiger und ewiger als alle Kulturwerte. Die sittlichen Werte sind der Brennpunkt der Welt, sittliche Unwerte das größte Übel, schlimmer als Leiden, Krankheit, Tod, als das zugrunde gehen blühender Kulturen. Das sind schon krasse Worte, oder? Wir denken da oft ein bisschen anders, wir relativieren das oftmals. Aber wenn wir diesen Vers nochmal lesen, im Johannes 15, Vers 8, wenn der Vater verherrlicht wird, wenn wir gute Frucht bringen, dann muss gute Frucht, und das setze ich jetzt einfach mal für dieses sittliche Werte, was dieser Philosoph schreibt, ein, dann ist es das Wichtigste, was Christen in ihrem Leben tun müssen, tun können. Denn es wird darüber entscheiden, ob dein Leben Gott verherrlicht oder nicht. Was ist gute Frucht? Wenn wir in die Bibel schauen, dann beschreibt gute Frucht die Eigenschaften Gottes, die er in unserem Leben auch verwirklicht sehen möchte. Also Gottes Wahrhaftigkeit, Gottes Treue, Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Friedfertigkeit, seine Geduld, seine Selbstbeherrschung, seine Reinheit, seine Demut, seine Gerechtigkeit, sein Gehorsam, den der Sohn Gottes auf dieser Welt gezeigt hat. Diese Eigenschaften, die will Gott in uns sehen, weil wir dadurch ihm ähnlich werden. Und wenn wir darüber nachdenken, auch über den Vers, den wir gerade gelesen haben, dann bedeuten diese Eigenschaften in deinem Leben, an die man jetzt kein Preisschild kleben kann, die man nicht messen kann mit Zahlen, wie es der Chef in der Firma tut, dann bedeuten Gott diese Eigenschaften mehr als all deine Genialität, all die Schönheit, all die dein Erfolg im Beruf oder als alle Errungenschaften und Erfindungen und Entdeckungen und Weltwundern von uns Menschen. Dadurch wird der Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist die Berufung, vor der wir stehen. Aber ebenso wie bei so einer Gartenpflanze ist es ja nicht einfach so mal gegeben, ist ja nicht Frucht einfach mal so da. Sondern genau wie bei dieser Pflanze Frucht davon abhängt, dass wir bewusste innere dass sie bewusste Entscheidungen trifft. hängt auch unsere Frucht davon ab, dass wir bewusste innere Haltungen entwickeln, um Frucht zu ermöglichen. Und ebenso wie bei einer Pflanze, so eine Frucht letztlich das Ergebnis ist von siegreichen Überwindungen, von Herausforderungen, Anforderungen von außen, so ist es auch in unserer Welt, in unserem Leben so, dass Frucht Folge ist von dem Überwinden von Anfechtungen, Versuchungen von dieser Welt und von unserer eigenen verkommenen Natur. Und das müssen wir uns einfach klar sein. Also vom ersten Atemzug, als wir gesagt haben, ja, wir wollen Jesus folgen, bis zu unserem letzten Atemzug, da wird gute Frucht umkämpft sein. Das ist bei einer Pflanze auch nicht anders. Sie hat nicht immer 100% Wasser, sie hat nicht immer alle Nährstoffe gleich direkt vor den Füßen. Genauso ist es bei uns. Gottes Wort macht uns da keine Illusion. Sie sagt, das ist ein schmaler und steiniger Pfad, der zum Leben führt. Er sagt auch, es ist durch Leiden zur Herrlichkeit oder durch Anfechtung zum Reich und durch Versuchung zur Bewährung, Jakobus 1, Vers 2. Und wenn ihr so ein bisschen seid wie ich und ihr seht, das ist meine Berufung, so sein wie Gott, ich soll seine Reinheit in meinem Leben irgendwie wirklich werden lassen. Ich soll so wahrhaftig sein wie er. Dann fragt ihr euch vielleicht, wie soll denn das gehen? Wie um alle Welt kann ich dieses große Ziel erreichen? Wie widersteht man denn so Versuchungen? Wie lebt man denn so als ein Überwinder, der ein siegreiches und fruchtbares Leben führt? Und die Antwort ist, wenn es um Frucht geht, dann geht es immer um die Wurzel, um die inneren Ausrichtungen, um unser Herz. Sprüche 4, Vers 23 sagt es so deutlich, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wenn wir heute diesen Text ansehen, den wir eben schon gelesen haben, von der Versuchung Jesu, dann ermöglicht uns Gott hier in dem Moment einen Blick in das Herz des Sohnes Gottes in einer seiner schwersten Prüfungen überhaupt. Wir sehen, wie Satan höchstpersönlich Jesus versucht und wir sehen, wie der Sohn Gottes darauf antwortet. Und ich finde, es ist sehr beeindruckend. Ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben, von der Wurzel zur Frucht, das Herz eines Überwinders. Also die Fragen, die wir uns heute stellen wollen, ist, welche Eigenschaften soll ich denn kultivieren, um ein fruchtbares Leben zu führen? Und um das zu sehen, wollen wir uns das Herz Jesu anschauen und uns vor Augen halten, was wir jeden Morgen, Tag für Tag, unser Herz, auf was wir uns unser Herz ausrichten sollten, um ein fruchtbares Leben zu führen. Den Predigttext, den haben wir schon gelesen, der finden wir in Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Ich lese ihn nochmal vor. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und er spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Das ist eine sehr interessante Begebenheit. Gerade eben noch hatte Jesus sich taufen lassen von Johannes, obwohl dieser ihm eigentlich widerstanden hatte und hat gesagt, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Und in dem Moment, wo Jesus sich hat taufen lassen, geht der Himmel auf und der Vater selbst spricht, was er in diesem Sohn sieht, in Jesus Christus sieht, wenn er sein Leben anschaut. Also dieser ewige, allmächtige, unendliche Gott macht den Himmel auf und sagt, in diesem Menschen sehe ich Folgendes. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich all mein Wohlgefallen habe. So, das ist der Kontext. Jesus Christus, das ist der Mensch. Das ist mein Sohn, an dem ich all mein Wohlgefallen habe. Ich, der heilige Gott, bin vollständig zufrieden mit diesem Jesus. Und das nächste, was wir lesen, ist, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste führt, damit er vom Teufel versucht würde. Man könnte sich fragen, warum das so ist. Ich habe da so meine eigene Idee. Ich finde es ganz interessant, dass Jesus hier in diesem Zusammenhang immer aus dem 5. Buch Mose zitiert, aus dieser letzten großen Rede von Mose an das Volk, nachdem das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste gewesen war, um nun in das verheißene Land einzuziehen, also die Verheißung zu erlangen. Und in dem Zusammenhang, wo Israel vor diesem Einzug steht, also sie stehen direkt an der Grenze, wollen über den Jordan gehen und Mose gibt die letzte Rede, da sagt Gott zu ihnen Folgendes: Denke an deinen ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in der Wüste geleitet hat, indem er dich demütigte und prüfte, damit kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du meine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Er speiste dich mit Manna, und das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ähnlich ist Jesus jetzt in der Wüste. Ähnlich wie Israel gedemütigt wurde und hungern musste, wurde Jesus gedemütigt und musste hungern. Und der Grund, denke ich, war derselbe, damit kund würde, was in seinem Herzen ist. Er war das vollkommene Israel und er war kurz davor, die Verheißung Gottes zu erfüllen. Und nun zeigt diese Konfrontation mit Satan in der Wüste, was in Jesu Herz ist. 40 Tage und 40 Nächte fastet Jesus in der Einsamkeit. Also wir erleben hier den Sohn Gottes am Ende seiner Kräfte. Er war in der Hinsicht Mensch wie wir. Er war ganz Gott, aber er war in der Hinsicht ein Mensch wie wir. Er war nicht vollkommen immun gegen Hunger. Ich frage mich, wie lange man aushält oder wie man sich fühlt mit 40 Tagen ohne Nahrung. Bobby Sanders, ein IRA-Terrorist, der ist ungefähr nach 66 Tagen ohne Nahrung gestorben, also so einen Hungerstreik durchgeführt hat. Und so Wissenschaftler geben den Menschen so zwischen 50 und 80 Tagen ohne Nahrung. Also es ist eine Extremsituation, in der Jesus sich hier befindet. Und vielleicht so ein bisschen, nicht in der gleichen Weise, aber vielleicht ein bisschen kennen wir so Situationen auch, so Hunger, in denen wir, so Zeiten, in denen wir abgekämpft sind, erschöpft, müde. Und plötzlich ist da die Versuchung. Und sie scheint so unglaublich stark zu sein. Für Jesus ist es genau die Situation. Satans Moment. Und er hat eine gute Idee parat. Er nützt dieses natürliche Bedürfnis. Ich meine, es ist was völlig Normales und völlig Harmloses. Ich meine, jeder muss essen. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus, du als Sohn Gottes, du kannst doch einen kleinen himmlischen Cheat benutzen. Das ist aus der Computersprache, wenn man bei Computerspielen ein bisschen schummelt. Mach dir doch einfach Manna. Ein Wort von dir und diese Steine, Steine gibt es hier genug, die sind Brot. Wenn dein Vater dich vergessen hat, dann nimm doch deine Autorität und still deinen Hunger. Wenn man so richtig hungrig ist, wie verlockend muss es da sein, so ein bisschen Brot zu essen? Ich hatte bis zur Vorbereitung von der Predigt noch nie wirklich lang gefastet und habe gedacht, wenn man schon mal darüber redet, dann muss man so ein bisschen wissen, von was man redet. Und ich habe mal 3 Tage aufgehört zu essen. Und ich muss euch sagen, wenn man dann in eine Chipstüte riecht, also das hat eine Wirkung. Also so nach dem 3. Tag und die Chipstüte, da bin ich dann zusammengebrochen. Jesus, da ist Brot. Ein Wort von dir und die Pringles stehen da. Kennt ihr dieses Verlangen? Also ein bisschen so, als ich Hunger hatte, das war ähnlich wie aus anderen Situationen. Wenn in mir drinnen Verlangen entsteht, das sich auch wie so ein Hunger anfühlt. Mir fehlt etwas. Ich erlebe irgendeinen Mangel und das über eine längere Zeit. Und in mir entsteht so ein richtiges Unwollen dem gegenüber und ein Verlangen, das zu ändern. Ihr kennt das alle. Ich meine, wenn ich nur einen Ehepartner hätte, wie kann das einen zerfressen? Oder wenn mein Ehepartner doch nur anders wäre, wie kann so eine Ehe, in der sich reibt, wie kann das einen ein Hunger werden? Oder wenn meine Kinder doch endlich mal gehorchen würden? Lass mal das über 2 Jahre gehen. Ich kann mir vorstellen, das kann einen ziemlich, ziemlich fertig machen. Oder wenn ich doch endlich gesund wäre. Oder wenn ich doch endlich eine Arbeit hätte. Mein Vater hat das mal erlebt, der war 1 oder 2 Jahre arbeitslos. Das hat ihm ganz schön zu schaffen gemacht. Es war so ein Hunger. Wenn ich doch endlich mal Erfolg hätte. Wenn ich doch endlich mal Ruhe hätte. Wenn doch endlich mal der Stress endlich weg wäre. Wenn doch endlich in der Gemeinde mal die Menschen, die mir so schwer fallen, wenn die sich doch endlich mal ändern könnten. Wenn ich doch endlich mal auch mal in Urlaub fahren könnte, wie andere, die so viel haben, 2-3 Mal fahren und ich muss sparen, sparen, sparen. Da entsteht so ein innerer Zwang in uns, oder? Wenn wir so Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt werden. Und das sind ja alles legitime Bedürfnisse. Ich meine, gegen Gesundheit ist nichts einzuwenden. Und gegen Ruhe, Arbeit, Anerkennung, was soll denn daran schlecht sein? Es ist nichts daran schlecht, es sei denn, wir sind bereit zu sündigen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und doch ist genau das oft das Mittel der Wahl, nach dem wir greifen in so Situationen, wenn wir sowas erleben. Ich will meine Ruhe, also blocke ich Tine ab. Musste sie gestern erleben. Ich fühle mich überfordert und wertlos, also greife ich zu der Sünde, mit der ich mich so ein bisschen wieder aufpäppeln kann. Menschen haben mich verletzt, also fahre ich die verbale Faust aus und zahle es ihnen zurück. Oder ich werde verbittert, zornig und fange an zu intrigieren. Gott stillt mir den Hunger nicht, also suche ich nach Lösungen. Also ich rede gerade nur über mich, ne? Also falls ihr euch auch drin findet, ist es gut. Jesu Hunger war genauso real, genauso fordernd. Und wie antwortet er? Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Beeindruckend, oder? Warum macht er sich nicht einfach ein Leibbrot? Dafür hätte er die Abhängigkeit vom Vater aufgeben müssen und hätte seine Macht für sich selbst verwenden müssen. Und letztlich hätte das bedeutet, er hätte dem Vater nicht mehr vertraut. Um Steine zu Brot zu machen, hätte Jesus am Willen Gottes vorbei eigenmächtig handeln müssen. Aber Jesus war anders. Also ihr seht hier, der Satan schmeißt diesen Haken, aber es gibt nichts, wo er sich verfangen kann am Herz Jesu. Denn Jesu vertraute Gott mit seinen Bedürfnissen. Er vertraute der Fürsorge Gottes mehr als selbst seinen eigenen Gefühlen, seinen eigenen Empfinden, seinen menschlichen Überlegungen. Gott hatte ihn dieses Fasten geleitet und es war der gute Wille des Vaters, dass er diese Zeit nicht vom Brot lebte, sondern von der Gemeinschaft Gottes. Lieben, das ist unser Heiland, das ist sein Herz, voller Vertrauen zu Gott, dem Vater. Was für ein Vorbild. Und das ist der erste Punkt, den ich uns so mitgeben möchte, also wie überwindet man Versuchungen? Ein Überwinder vertraut Gott. Natürlich ist der Mangel, den wir empfinden, real. Natürlich kann sich kaum jemand in deine Situation hineindenken, es sei denn, er ist selbst drin. Aber das ist für uns als Kinder Gottes doch nicht die letzte Antwort. Wir wissen doch, es gibt mehr als diesen jetzt gerade so starken Hunger. Was du erduldest, was du aushältst, ist nicht Zufall. Oder einfach nur reine Willkür. Es ist der Wille Gottes. Und es heißt, keine Millisekunde von deinem Hunger ist vergeudet. Das war es auch für Jesus nicht. Allein Satan kann ein Interesse daran haben, dass du beginnst, an Gott, deinem Vater, zu zweifeln. Das hat er immer schon so gemacht. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr davon esst, dass ihr davon sterben müsst? Ach, wisst ihr, wenn ihr davon esst, dann wird euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott. Gott will euch was vorenthalten. Das hat er schon bei Eva so gemacht. Und letztlich hat dieser Zweifel an Gottes Güte die Menschheit in die Situation gebracht, in der wir heute sind. All der Tod, all das Leid. Wir müssen einfach verstehen und uns immer wieder vor Augen halten, dass Gott uns nie etwas wahrhaft Gutes vorenthalten wird. Dass es eine Lüge ist, wenn wir so denken. Es ist das Abweichen vom Willen Gottes, das einen Menschen zerstört. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, schreibt Jakobus im Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schattenwechsel. Ihr Lieben, der Vater verändert sich nicht. Es gilt für seinen gesamten Plan mit dir, dass er das Gute gibt und nichts weiter als das Gute. Und dass das Gute ausschließlich von Gott kommt und nicht, wenn wir es uns selber holen. Auch im Mangel, auch im Hunger. Wir brauchen mehr als nur Gesundheit, Ehepartner, Arbeitsstelle, Erfolg, Anerkennung, um wirklich leben zu können. Das ist das, was die Bibel immer wieder sagt. Und das ist auch dieses Vertrauen zu Gott, das Jesus hier beweist, das ist die Waffe, mit der wir kämpfen müssen. Nein, auch wenn ich jetzt gerade so fühle, das Gute kommt nur von Gott. Und ich darf ihm vertrauen. Es war Jesu Einstellung. Der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Gemeinschaft mit Gott, sagt Jesus hier, ist primär. Und aus ihr allein erwächst dieses Vertrauen, das Jesus hier zeigt. Wie sieht es in deinem Leben aus? Hungerphasen, das haben wir vorhin schon gelesen, die zeigen, was in unserem Herzen ist. Die zeigen, inwieweit wir da sind mit dieser Beziehung zum Vater, inwieweit wir ihm vertrauen können. Also wie ist es bei dir? Also bei mir ist es Stückwerk. Da muss mehr sein. Aber ich bin dankbar, denn Gott hört nicht damit auf und sagt, hey, ja, du hast versagt und mit dir wird es nie was, sondern er nutzt auch diese Phasen, um uns zu erziehen. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr das zu eurem täglichen, in der stillen Zeit, zu eurem Ziel macht, zu wachsen im Vertrauen auf Gott und in den schwierigen Zeiten anfangt, das dagegen zu setzen, was Jesus dagegen gesetzt hat. Nein, Gott allein gibt es Gute. Und er wird zur rechten Zeit helfen. Und ich vertraue ihm. Die Zusage Gottes, die hat diesem halb verhungerten Sohn Gottes gereicht. Sie reicht auch dir. Wenn wir Jesus anschauen, dann offenbart sich dieser vollkommene Gott in der Gestalt von einem ganz gewöhnlichen Menschen. Er, der Herr, ist der Maßstab für jeden Christen. Und so wie er Satan überwunden hat, soll uns zum Vorbild dienen. Und Jesu Leben war eben geprägt von diesem bemerkenswerten Gottvertrauen. Und so hat Satan keinen Keil gefunden, den er zwischen Gott und Jesus hätte treiben können. Aber Jesu Versuchung war noch nicht vorbei. Wir lesen, daraufhin nimmt der Teufel ihn mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird den Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa den Fuß an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Satan im frommen Gewand, quasi so mit der Bibel unterm Arm im heiligsten Tempelbezirk Jerusalems. Das Zentrum des Gottesdienstes Israels. Okay, Jesus, du vertraust deinem Vater. Ich schenk's dir. Aber jetzt zeige ich dir eine Abkürzung. Und Satan führt Jesus also auf diesen imposantesten Aussichtspunkt des herodianischen Tempels. Also direkt so am Ostabhang zum Kidron-Tal, neben dieser königlichen Säulenhalle, da ist dieser höchste Punkt vom Tempelbezirk. Und ganz interessant, in der alten rabbinischen Tradition, da gab es dann so die Lehre, dass an diesem Punkt eines Tages der Messias auftreten wird und sich offenbaren wird. Und dann werden alle Heiden kommen und Israel quasi sich unterwerfen. Ja, da gab es die damaligen Gelehrten haben schöne Worte gefunden. Also folgende Schrift habe ich gefunden. Unsere Lehrer haben gelehrt, wenn sich der König der Messias offenbart, dann kommt er und steht auf dem Dach des Heiligtums. Dann werden sie alle zum Licht des Messias und Israels kommen, also die Heiden. Und sie kommen und lecken den Staub unter den Füßen des Königs, des Messias. Also offenbarte die rabbinische Schule die Verheißung Gottes, dass der Messias zu seinem Tempel kommen wird, zu so einem wunderbaren Spektakel interpretiert. Eine große Stuntshow. Und Jesus hätte sich sicher sein können, dass die Juden damals ihm zugejubelt hätten. Was wäre passiert, wenn Jesus gesprungen wäre? Ich meine, wir können nur spekulieren. Also wäre Jesus gesprungen und der Vater hätte eingegriffen, dann wäre Jesus genau diese Art Messias gewesen, die sie ja erwartet haben. Und er hätte seine Königsherrschaft antreten können. Und eigentlich muss man sich sagen, nichts anderes hat Jesus verdient. Hey, er ist die zweite Person Gottes. Er ist der Schöpfer des Alls. Er ist jetzt hier auf dieser Erde und hier ist die Chance. Tritt die Königsherrschaft an. Ein kleiner Schritt für dich, Sohn Gottes. Aber ein großer Schritt gegen das Wort Gottes, den Willen des Vaters. Wenn Jesus gesprungen wäre, dann wäre unser Sündenproblem nicht gelöst. Daher war es nicht der Wille des Vaters. Der Wille des Vaters war es, dass, wie wir lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das war das, was der Vater dem Sohn auferlegt hatte. Nicht die große Stuntshow und der unmittelbare Antritt der Herrschaft, sondern diesen Weg in die Niedrigkeit der Selbstentäußerung, wie wir im Philipper lesen, also des Dienstes und des Gehorsams. Jesus stand unter dem Schutz des ewigen Gottes. Ich denke, da war er sich bewusst. Aber für Jesus war das nicht Selbstzweck. Sein Weg führte nicht in den Thronsaal, sondern ins verachtete Galiläa und später vor die Tore Jerusalems, um gekreuzigt zu werden. An den Punkt, wo der Vater selbst sein Angesicht abwenden musste, weil er die Schuld der Welt trug. Und als Jesus hier nicht springt, entscheidet er sich für das, was der Vater ihm aufgelegt hat, also den Schweiß, die Tränen, das Blut, das es ihn kostet. Und er tut es hier ohne Trotz und Diskussion. Warum? Warum sagt er nicht, Vater, also zweite Person bin ich doch auch? Warum? Er tut es nicht, weil er Gott ernst nimmt, weil er Gott fürchtet. Das ist seine Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das war für Jesus das Ende der Debatte. Und das ist der zweite Punkt für uns heute Morgen. Ein Überwinder fürchtet Gott. Gottesfurcht. Davon hören wir heute nicht mehr viel. Ich meine, wir hören immer wieder, hat Gott wirklich gesagt? Ach wirklich, als moderner Mensch sich auf Gottes Wort verlassen, da wirklich tun, was da drin steht? Das sollte man doch nicht mehr so ernst nehmen. Oder kann man Gottes Prinzipien nicht einfach als Hypothesen betrachten? Das ist doch die Atmosphäre, die wir heutzutage immer wieder einatmen. Aber wenn wir hier Jesus anschauen und darüber nachdenken, wer Gott ist, dann müssen wir sagen, wir leben in einer verlogenen und gefährlichen Zeit. Es ist Wahnsinn, Gott auf diese Weise herauszufordern. Die Bibel ist hier ganz klar. Der Schöpfer dieser Welt, der lässt sich nicht von uns verspotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. In der Bibel ist Gottesfurcht zentral. Und es hat sich bis ins Neue Testament hinein nicht geändert. 1. Petrus 1, Vers 17 steht, und da er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange er hier in der Fremde weilt. Das ist unser Gott. Er schert sich nicht darum, wie mächtig ein Mensch ist, sondern er richtet jeden Menschen, jede Person, ohne Ansehen der Person nach seinem Werk. Also wenn eines Tages die Menschen vor Gott stehen, dann wird sich selbst Kim Jong-un mit seinen Raketen nicht mehr rausreden können. Wie gehen wir mit so einem Gott um? Wie gehen wir mit seinem Willen um, wenn er so mächtig ist? Die biblische Idee der Gottesfurcht, das ist das, was einen überkommt, wenn man so ins All schaut und sich bewusst wird, wie klein man doch ist. Oder sieht, wie Wind und Wetter einem all das, worauf man gebaut hat, einfach mal wegreißen kann. Es ist so dieses Bewusstsein der Größe Gottes und seiner Macht und das gleichzeitige Wissen um seine unmittelbare Gegenwart. Und ich denke, genau das ist es, was Jesus auch hier empfindet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gottesfurcht unterstellt sich dem Willen Gottes und erkennt an, dass er allein das Sagen hat. Wie ist es bei dir? Also ich muss sagen, mich hat dieser Punkt echt angesprochen. Ich meine, wie Jesus hier, der die Verheißung bekommen hat, dein Fuß wird nicht an einen Stein stoßen, haben wir ebenfalls recht große Verheißungen bekommen. Wir haben die Verheißung der Gnade. Wir haben die Verheißung, dass Gott zu seinem Wort stehen wird, selbst dann noch, wenn wir untreu sind. Wir haben die Verheißung des ewigen Lebens. Und was machen wir oft damit? Wir fordern die Verheißungen ein und ignorieren den übrigen Willen Gottes und leben unser gutbürgerliches Leben hier auf dieser Erde. Was entdeckst du da in deinem Herzen? Charakterisiert Gottesfurcht dein Leben oder bist du Gott bewusst ungehorsam? Unterwirfst du dich bewusst in allem dem Urteil und den Analysen Gottes? Gehorchst du ihm so, wie Jesus das da tut? Bist du auch bereit, wie Jesus hier diese Niedrigkeit zu wählen? Oder meinst du eher, dass andere dir dienen müssten, sich deinen Ansprüchen und Ideen anpassen müssten? Bist du vielleicht auch mal bereit, so wie Satan hier, ganz gute biblische Gründe zu erfinden, um deinen Willen durchzukriegen? Stichwort Unterordnung in der Gemeinde, Vergebungsbereitschaft, Mitarbeit in der Gemeinde. Also mir gehen die Fragen unter die Haut, da steht mein Herz auf dem Prüfstand. Wie sehr fürchtest du Gott? Und es stellt mich ins Licht, es zeigt mir ziemlich deutlich meine Fehler. Aber nur weil ich jetzt meine Fehler sehe, kann ich doch nicht sagen, ich lege den Spiegel weg. Gott ist zu fürchten, ob ich dem momentan entspreche oder nicht. Und Jesus selbst gibt uns hier ein Vorbild. Er stellt seinen Vater nicht auf die Probe. Er unterwirft sich dem Willen Gottes. Also daher die Frage, wie kann ein normaler Mensch wie du und ich diesem Ziel näher kommen, Gott zu fürchten? Wie können wir in dieser ungeheuchelten Gottesfurcht wachsen? Geheuchelt geht es schnell, aber ungeheuchelt. Und der Text, den wir jetzt hier vor uns haben, der gibt uns auch darauf eine Antwort. Schaut, Jesus wurde in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Um gerade auch in der Frage versucht zu werden, wie sehr fürchtest du deinen Vater? Wie sehr unterwirfst du dich ihm? Und von allen 100 Dingen, die Jesus hätte tun können, welche nimmt er? Welche wählt er? Er wählt allein diese enge, auf Gott ausgerichtete Gemeinschaft im Fasten. Jesus kämpfte mit den Waffen, die uns auch zur Verfügung stehen. Wie kann man also in Gottesfurcht wachsen? Indem wir wie Jesus so viel Zeit wie möglich mit dem himmlischen Vater verbringen. Ich meine, Jesus hat nicht gefastet, damit der Teufel eine Chance hat. Komm Teufel, ich mach mich noch ein bisschen schwach und dann hast du auch eine Chance. Nein, Jesus wählt das Fasten der Gemeinschaft mit Gott, um sich darauf vorzubereiten. Und diese Gemeinschaft mit Gott, es ist der Schlüssel zu einem Sieg, Schlüssel zu einem guten Frucht. Also was sollte unser Gebet sein, Tag für Tag, Morgen für Morgen? Wir sollten darum ringen und Gott darum bitten, dass er uns diese Gottesfurcht aufs Herz legt, dass es zu unserer ersten Priorität macht, ihn zu fürchten und ihn in seinem Wort zu erkennen und ihm zu gehorchen. Ich muss jetzt ein bisschen kürzen. Ich werde jetzt noch den dritten Punkt ganz, ganz schnell ansprechen. Der Teufel war noch nicht fertig, einen Versuch wagt er noch. Wir lesen, wiederum nimmt ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Weltreise gemacht hat. Zur Zeit Jesu gab es einige große Reiche, die es zu entdecken gab. Es gab das Reich der Parther, es gab das Reich der Römer vom Ärmelkanal bis hin nach Nordafrika. China war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und wir lesen hier, auf irgendeine Weise zeigt Satan Jesus all diese Reiche und sagt, Jesus, all das gebe ich dir. Du kannst alles haben, alle Herrlichkeit, allen Komfort, alle Erfindungen, die die Römer hatten, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und Jesus antwortet aber auf eine ganz, ganz außergewöhnliche Art und Weise. Und das ist der dritte Punkt heute Morgen. Jesus sagt, Überwinder beten allein Gott an. Das ist der letzte Punkt, den ich heute mitgeben möchte. Ich meine, Jesus hätte auch sagen können, Satan, jetzt mal ganz ehrlich, hast du noch nie Daniel 2 gelesen? Rate mal, wer am Ende die ganze Erde beherrschen wird. Das hat doch Gott dem Daniel schon gesagt. Da gab es ein großes Standbild, weißt du noch? Und dann wurde ein Stein hat sich gelöst und hat dieses Standbild zermalmt. Und dann hat dieser Stein die ganze Erde auch umfasst. Und rate mal, wer das ist. Satan, du solltest mich anbeten. Jetzt mach mal, dass du weiterkommst. Hätte er sagen können, wäre sogar wahr gewesen. Aber stattdessen konfrontiert er Satan mit diesen Worten seines Vaters und sagt Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Sohn Gottes widmet all seine Liebe, Hingabe dem Vater. Der Vater ist seine größte Freude und ihm zu dienen sein tiefster Wunsch. Gott zu lieben und anzubeten von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit all seiner Kraft, das war das höchste Ziel im Leben Jesu. Und es ist das höchste Ziel für uns. Er wusste, die Welt ist nicht genug, wenn ich dafür die Gemeinschaft und den Segen und die Herrlichkeit Gottes aufgeben muss. Wir schauen hier direkt ins Herz von Jesus, in das Innerste von seinem Herzen. Die Welt hat nichts zu bieten, Satan, was ich nicht in Jesus, im Vater habe. Du sollst deinen Gott anbeten. Auch andere haben das erkannt. Asaf zum Beispiel. Er hat geschrieben, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott zu jeder Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dem ging die Gesundheit hier kaputt. Der verlor wahrscheinlich, so schreibt er zumindest, seinen Besitz. Und er sagt, was frage ich danach, wenn ich doch Gott habe? Kennen wir Gott auf diese Weise? Das Wort Gottes gibt uns einen kleinen Blick darauf, was möglich ist in dem Leben von einem Menschen, wenn er sich da auf diesen Weg macht, Gott zu suchen und Gott anzubeten. Und er gibt uns einen kleinen Blick auf das, was im Himmel Realität sein wird. Gott ist genug. Und ich muss echt sagen, ich erwarte noch immer viel zu wenig von ihm und viel zu viel von irdischen Dingen. Und doch sehen wir hier, erreichte einem Asaf in dieser schweren Prüfung, die er hatte, erreichte Jesus Christus, der halb verhungert war, erreicht auch uns. Ich möchte uns herausfordern, dass wir das zu unserem Lebensziel machen, zu unserem Lebensmittelpunkt, dass wir das immer wieder suchen, Gott auf diese Weise kennenzulernen. Denn da gibt es noch mehr als das, was wir haben. Das sagt uns Gottes Wort. Und wenn wir all das tun, dann werden wir wie Jesus überwinden. Jesu Leben war ein Leben, das Frucht brachte. Und Frucht, von der wir heute noch zehren. Er hat uns das Leben erkauft, das ewige Leben. Aber Jesu Frucht war nicht unangefochten. Es gab eben diese Hindernisse. Es gab Versuchungen zu überwinden. Und wie er das tat, das zeigt uns das Herz von Jesus. Also willst du ein siegreiches Leben führen? Dann ahme hier deinen Heiland nach. Lass uns zusammen den Heiland nachjagen, nachahmen. Jeden Morgen in der stillen Zeit nicht aufzuhören, bis wir Gott mehr lieben, fürchten und ihm vertrauen. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für dein Wort. Es spricht mich an, Herr, und ich sehe, wie oft ich das vergesse, wie oft wir vielleicht auch zusammen dich nicht in der Art und Weise lieben, fürchten, dir vertrauen, Herr, wie du es verdienst. Vater, ich bete, dass es in unser Herz geht und uns nicht mehr loslässt. Dass wir verstehen, Herr, dass wir dich brauchen, die Gemeinschaft mit dir und dieses Suchen nach dir. Und dass wir stark werden, Herr, auch in den Problemen unseres Lebens, weil du uns kräftigst. Amen.